What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Wir haben einen Deal, wurde am Wochenende in Brüssel gejubelt. Der AI Act zur Regulierung von künstlicher Intelligenz wurde im Trilog nun final verhandelt. Was bringt aber diese KI-Verordnung nun wirklich für AI-Startups, aber auch Unternehmen, Kreative und Künstlerinnen? Das erklärt uns heute Jeanette Gorzala, eine auf AI-Themen spezialisierte Anwältin, die Entstehung des AI Acts im Detail mitverfolgt hat. Herzlich willkommen im Podcast, Jeanette.
Ja, hallo Jakob. Vielen Dank für die Einladung an diesem wichtigen Montag nach all den spannenden Entwicklungen letzte Woche und auch übers Wochenende zum AI Act. Ich freue mich besonders, hier zu sein.
Erzähl uns mal, es war ja eine nicht so einfache Geburt für diese KI-Verordnung. Was bringt sie jetzt unterm Strich?
Wie du schon erwähnt hast, es war eine nicht so einfache Geburt mit mehr als 36 Stunden langen Verhandlungen, bis ein Deal dann am Freitagabend auf Samstagabend endlich geschafft wurde. Was bedeutet der AI-Act nun für Startups und KI-Unternehmen und Unternehmerinnen in Europa? Ich glaube schon, dass der AI-Act eine große Chance ist, nämlich warum? Was bei all den Regulierungsdebatten vergessen wird, ist, dass der AI Act auch innovationsfördernde Maßnahmen beinhaltet, nämlich das Thema AI Sandboxing, aber neu im Deal auch die Möglichkeit, gerade bei den High-Risk-Use-Cases diese auszutesten, natürlich mit entsprechenden Vorkehrungen, aber unter Echtzeit- und echtweltlichen Bedingungen. Zusätzlich der Schutz von kleineren Unternehmen, also Startups und KMUs, im Größenverhältnis, das heißt immer da, wo zwei Player beteiligt sind, die ungleich unternehmerisch groß sind, bestimmte Verbote für unfaire Vertragspraktiken und last but not least auch beim Thema Sanktionen und Strafen die Berücksichtigung der Unternehmensgröße. Das heißt, man kommt auch hier Startups und KMUs entgegen, indem es einen Strafdeckel angepasst auf deren Unternehmensgröße gibt, die natürlich bei den beachtlichen Strafen gemäß dem AI Act sehr, sehr entgegenkommen sind. Das heißt, vor dem Hintergrund glaube ich, dass der AI Act durchaus innovationsfördernde Impulse geben kann und vor allem deshalb, weil es leichter wird, in Europa nunmehr zu skalieren. Mit dem AI Act haben wir einen europäischen KI-Binnenmarkt, das heißt einheitliche Regelungen in der gesamten EU. Es wird einfacher, seine Produkte in den Markt zu bringen, ohne zusätzliche regulatorische Hürden, was extrem attraktiv ist, weil es gerade in Europa einen großen Bedarf an KI-Lösungen entwickelt in Europa gibt. Ihr habt ja auch berichtet, du Jakob, über die Studie von Adesso beispielsweise, wo mehr als 2/3 der Führungskräfte gesagt haben, wenn es eine europäische Lösung gäbe, würde man die bevorzugen. Und gerade da sehe ich auch eine große Chance, die der AI Act nun ermöglicht.
Okay, also spannende Sachen. Fangen wir mal vielleicht an bei dem, was nicht erlaubt sein wird. Es ist ja nicht so, dass man mit AI künftig alles machen darf. Es gibt verbotene Anwendungen. Kannst du uns mal einen ganz kurzen Überblick geben, was wird man nicht machen dürfen? Also was ist verboten künftig in der EU, was künstliche Intelligenz angeht?
Ja, dazu gleich ein Kaviat. Wir haben den finalen Text noch nicht. Das heißt, wir können jetzt einmal nur in Grundsätzen sprechen. Am finalen Text wird sich dann entscheiden, wie stark diese Verbote wirklich sind und welche Ausnahmen es da vielleicht auch gibt. Aber kurz zusammengefasst, welche Bereiche gehören zu den verbotenen KI-Anwendungen? Nämlich gerade das Thema Social Scoring, das wir schon oft besprochen haben, aber auch das Thema Predictive Policing.
Also das, was in China passiert.
Genau, korrekt, ja.
Okay, und Predictive Policing und weiter, was noch?
Genau, aber dann auch das Thema, das sehr, sehr stark umstritten war und zur in die Längeziehung der Trilogverhandlungen geführt hat, das Thema beispielsweise Emotionserkennung am Arbeitsplatz, das Thema Kategorisierung von Menschen, auch mittels KI und das Thema Remote biometrische Identifizierung für Rechtsverfolgungszwecke in öffentlichen Orten. Das heißt, dieser Verbotskatalog ist sehr dem angelehnt, was das Europäische Parlament in seiner Position zum AI Act vorgeschlagen hat.
Okay, das heißt, man will da grundlegend verhindern, dass Massenüberwachung mithilfe von AI stattfinden kann, oder?
Ich würde das als das grundsätzliche Ziel beschreiben. Wie stark diese Verbote sind, werden wir sehen, weil es gibt nämlich auch Ausnahmen für Rechtsverfolgungszwecke. Das wurde schon angekündigt Und hier wird sich zeigen, wie diese Ausnahmen gestaltet sind, nämlich wie vielgliedrig sie sind und wie viel Löcher dann tatsächlich in diesem Verbotskatalog dann auch enthalten sind. Natürlich, das Ziel ist es hier, die fundamentalen Rechte und Grundrechte zu schützen, so weit wie möglich. Aber es war natürlich auch ein sehr starkes Anliegen von manchen Nationalstaaten, hier KI-Technologie auch für Sicherheitszwecke einzusetzen, nämlich gerade zur Abwehr von beispielsweise terroristischen Angriffen, Biometrie einzusetzen, um Verdächtige zu suchen, aber auch Biometrie einzusetzen, um beispielsweise Opfer zu suchen. Das heißt, gerade da hat man diese zwei starken entgegengesetzten Interessenpunkte versucht zusammenzubringen. Es ist gelungen, aber wir müssen schon damit rechnen, dass es Ausnahmen im Bereich Biometrie zu Rechtsverfolgungszwecken an öffentlichen Orten gibt. Wird.
Okay. Jetzt gibt es nicht nur verbotene AI, sondern auch Hochrisiko-AI. Das heißt, diese Anwendungen sind nicht verboten, aber haben hohe Auflagen, um stattfinden zu dürfen. Um was handelt es sich da jetzt konkret?
Auch bei den Hochrisiko-KI-Systemen sehen wir, dass nämlich die Requirements, also die Verpflichtungen, sehr, sehr ähnlich sind von den Texten, die wir kennen. Das heißt, Risikomanagement, Datenqualität und Datengovernance, Activity Logging, Dokumentation, klare Nutzerinformation und vor allem menschliche Übersicht, zusätzlich zu den Themen Robustheit, Genauigkeit und Cybersecurity. Welche Bereiche betrifft das? Auch die kennen wir schon, nämlich kritische Infrastruktur, beispielsweise im Bereich Wasser, Gas und Elektrizität. Das Thema natürlich Bildung, da wo es um Zutritt zur Bildung geht. Das Thema Recruiting, das heißt KI-Systeme im Personalbereich. Natürlich in der Rechtsdurchsetzung, Migrationsgrenzkontrolle im Justizbereich. Im biometrischen Bereich, nämlich überall dort, wo es außerhalb der Rechtsverfolgung an öffentlichen Orten um Kategorisierung und Zutrittskontrollsystemen geht. Aber auch das Thema Banken und Versicherungen, Kredit- und Bonitätsscoring beziehungsweise bestimmte Bereiche in der Lebens- und Gesundheitsversicherung. Neu ist, auch das stammt aus dem Parlamentsentwurf, das Thema demokratische Prozesse. Hier wissen wir auf Grundlage des mangelnden Texts nichts Genaueres, aber auch hier war der Vorschlag, KI-Systeme, die eingesetzt werden im Kontext von Wahlen zur Meinungsbeeinflussung, diese in den Hochrisikobereich mit reinzunehmen. Und nach den ersten Stellungnahmen dürfte das Teil des politischen Deals sein.
Mhm, alles klar. Und jetzt mal so die große Frage, ist jetzt ChatGPT künftig Hochrisiko oder nicht? Kann man das jetzt schon sagen?
Also ChatGPT würde ich im Bereich General Purpose AI / Foundation Modelle sehen. Also das spielt sich neben der Risikopyramide, die wir kennen, ab. Das heißt, nicht in diesen vier Risikostufen, verboten, Hochrisiko, Transparenz und frei, sondern ein separater Regelungsblock für General Purpose AI Models. Und bei diesem separaten Regelungsblock, das war interessanterweise einer, der sogar vor dem Thema verbotene KI und Biometrie geklärt war, ist es nun auch zu einer regulatorischen Einigung gekommen in einem Zwei-Stufen-System. Das heißt, man möchte hier künftig unterscheiden in generelle General-Purpose-AI-Modelle und General-Purpose-AI-Modelle, die mit einem systemischen Risiko verbunden sind. In der ersten Kategorie, das heißt in der niedrigen Standardkategorie, soll es Dokumentationsverpflichtungen geben, nämlich einerseits intern für das Modell und andererseits die Verpflichtung, eine bestimmte Dokumentation KI-Systemen und Unternehmerinnen zur Verfügung zu stellen, die darauf aufbauen. Das heißt, der Link eigentlich in der KI-Value-Chain, der momentan vielen fehlt, die auf diesen Technologien aufbauen, um compliant zu sein. Zusätzlich dazu das hochumstrittene Thema Copyrights. Hier hat man sich im voraussichtlichen Deal darauf geeinigt, dass es eine Zusammenfassung des Contents geben soll, der in dieses Modell zum Training hineingeflossen ist, basierend auf einem Template, das dann von dem einzurichtenden AI Office zur Verfügung gestellt wird. Und dass sämtlicher Content, der durch diese Tools erstellt wird, also der Output, maschinell gekennzeichnet werden soll. Das ist im Wesentlichen die Grundhorizontale an Verpflichtungen. Und dann, darauf aufbauend in der zweiten Stufe, Modelle mit signifikantem Risiko, die sollen zusätzliche Verpflichtungen haben. Das betrifft das Thema Cybersecurity, aber interessanterweise auch das Thema Umweltmonitoring zum Thema CO2-Verbrauch und weitere Verpflichtungen. Und wie unterscheidet man jetzt zwischen diesen zwei Modellen, beziehungsweise wann rutscht man von Kategorie 1 in die systemische Risikokategorie 2? Hier ist es so, dass man sich nun darauf geeinigt hat, alle Modelle, die mit einer Compute Power von 10 hoch 25 oder größer trainiert wurden, zunächst einmal in dieser Kategorie zu erfassen. Aber es sollen parallel, sinnvolle Tools und Benchmarks entwickelt werden, um hier diese Abgrenzung noch besser möglich zu machen. Warum sage ich sinnvoll? Also wir haben als European AI Forum, das auch sehr, sehr stark an diesem Gesetzgebungsprozess beteiligt war, diese Untertrennung immer sehr, sehr stark kritisiert. Warum? Weil natürlich dieser technische Wert sehr, sehr leicht zu umgehen ist, indem ich einfach nur 10 hoch 24, 999 periodisch habe und dadurch einfach diese Regelungen umgehen kann, obwohl ich vielleicht systemisches Risiko hätte. Und natürlich der Trend auch in eine ganz andere Richtung geht, nämlich in die Richtung kleinere, spezialisiertere Modelle, die dann vielleicht extrem relevant sind für ihren Industriebereich, aber diese mathematische Schwelle nie erreichen. Also diese Trennung, gerade anhand dieser technischen Komponente, sehen wir sehr kritisch. Wir bauen aber sehr, sehr stark darauf, dass mit Transparenz, die nun verpflichtend ist, die Aufsichtsbehörden und Stakeholder sinnvolle Metriken entwickeln können, um hier tatsächlich systemisches Risiko zu identifizieren und nicht nur auf mathematische Parameter zu schauen.
Okay, also da muss noch ein Kriterienkatalog entwickelt werden, um wirklich genauer sagen zu können, was ein systemisches Risiko ist. Aktuell schaut es offenbar so aus, also 10 hoch 25 Flops, also Rechenoperationen pro Sekunde, erreichen, glaube ich, nur wenige AI-Modelle. Wahrscheinlich gehört GPT-4 von OpenAI dazu, Gemini von Google oder Inflection 2 von Inflection AI. Aber damit werden eigentlich nur die ganz, ganz großen führenden AI-Modelle aktuell betroffen, oder?
Genau. Also das ist jetzt unsere erste Einschätzung, dass das so zutrifft, beziehungsweise wissen wir ja auch bei vielen Modellen nicht genau, wie viel da reingeflossen ist, betrifft wieder das Transparenzthema. Aber das wäre aktuell auch unsere Einschätzung, dass das eigentlich hauptsächlich die nicht-europäischen Player betrifft, was in dem Sinne ja auch nicht schlecht ist, weil dann haben wir mehr Transparenz, können mehr über diese Modelle lernen und auch die europäischen Player können entsprechend nachziehen.
Okay, spannende Sache. Jetzt gibt es wahrscheinlich nur ganz wenige Firmen, die selbst so General-Purpose-AI-Modelle anbieten können. In Europa kennen wir Mistral AI oder Aleph Alpha. Viele, viele andere Firmen werden auf den AI-Modellen dieser oder anderer Anbieter aufbauen. Das heißt, die haben jetzt gar nicht so strenge Regeln zu befürchten, solange sich diese Anbieter der Grundlagenmodelle an die Regeln halten, oder?
Genau, beziehungsweise hängt es wie immer beim AI Act vom Use Case ab. Wenn ich jetzt ein Grundlagenmodell verwende, nehmen wir GPT-4 oder Gemini, was ganz, ganz neu ist, und ich entwickle basierend darauf einen Use Case im Medizinbereich zum Beispiel oder für den Finanzbereich oder Versicherungsbereich oder als Sicherheitskomponente, dann muss ich mich einerseits mit dem auseinandersetzen, was mich Use-Case-spezifisch betrifft. Das heißt, da wäre ich schon im Hochrisiko. Es macht mir aber einfacher, diese Compliance zu erfüllen, weil der Anbieter, also in dem Fall OpenAI bei GPT-4, verpflichtet ist, mir die Grundlage dafür zur Verfügung zu stellen. Das haben wir in dem Ausmaß nämlich aktuell nicht. Das heißt, alle, die aktuell High-Risk-Use-Cases basierend auf diesen Modellen entwickeln, haben ein Problem, dass sie nicht genug wissen, um das entsprechend umzusetzen. Das beseitigt der AI Act. Wenn ich GPT-4 hernehme und, ein ganz banales, triviales KI-Produkt entwickle, das sich außerhalb der Risikopyramide des AI Acts befindet, dann tue ich mir überhaupt leichter und dann betrifft mich der AI Act mit seinen Verpflichtungen im Grunde nicht.
Okay, alles klar. Das heißt, die Entwickler von kleineren Foundation Models, die weniger Rechenleistung brauchen, da zählen wahrscheinlich eher die Europäer dazu, es werden jetzt nicht so hart in die Pflicht genommen, wie es vielleicht manche befürchtet haben.
Das absolut. Ich meine, so hart in die Pflicht genommen, ja, ich meine, natürlich das Thema Copyrights hat der Industrie nicht gefallen, dass man diese Zusammenfassung publizieren muss, weil es natürlich sehr, sehr schwierig ist, da genau zu trennen, von wo habe ich copyrighted material, weil es ja von Webseite zu Webseite sich weiterzieht. Diese Sorge, glaube ich, wird hoffentlich das Template adressieren, das seitens des AI Office erarbeitet werden soll. Aber im Grunde, ja, sehen sich, glaube ich, alle Player momentan nicht im Bereich des systemischen Risikos. Eine wichtige und unbekannte Komponente, die momentan Sorgen bereitet, ist natürlich die Entwicklung der anderen Parameter. Weil wir wissen momentan nicht, wie diese Parameter entwickelt werden aber als Stakeholder natürlich in diesen Prozess mit eingebunden werden und dort die Industrie vertreten, um da zu schauen, dass es da auch genug Klarheit und Vorhersehbarkeit gibt, dass wenn ein europäischer Anbieter drunter fällt, es Verpflichtungen sind, die erfüllt werden können und nämlich auch in einem zeitlich entsprechenden Rahmen. Das heißt, dass es da auch genug Übergangsfrist und Klarheit gibt.
Das finde ich aber auch interessant. Jetzt gab es ja eigentlich im Sommer schon den Beschluss des EU-Parlaments zum AI-Act. Da dachte man, okay, jetzt ist alles klipp und klar. Na, jetzt kommt dann der Trilog in der EU, der nochmal nachverhandelt. Jetzt dachte man, jetzt ist alles klar. Aber jetzt fehlen immer noch wichtige Parameter. Sagst du, wann ist denn das Ding dann endlich fertig aus deiner Sicht?
Ja, der Prozess ist durchaus ein etwas längerer. Aber wir haben mit diesem Ergebnis eigentlich schon gerechnet, dass es nämlich, ob all diese offenen Punkte zunächst zu einer politischen Einigung kommt und dass jetzt der Text nachgezogen wird in technischen Meetings. Also wir rechnen damit, dass der Text bis Anfang Q1 2024 steht. Und dann wurde auch schon mitgeteilt, eine zweijährige Übergangsfrist, dass der AI Act final scharfgestellt wird, also quasi in Summe fully enforceable 2026 im Q1 ist. Das heißt, ja, es gibt jetzt dieses High-Level-politische Agreement, wo noch viel Nacharbeit hinter den Kulissen ist, wo es natürlich dann auf die einzelnen Wörter und einzelnen Ausführungstexte drauf ankommt. Aber das war für uns keine Überraschung, wenn man am 26. Dezember mit mehr als 23 offenen Punkten eigentlich in die Diskussion startet und das Bild doch sehr, sehr fragmentiert war, nämlich gerade im Bereich verbotene KI und im Bereich Foundation-Modelle.
Okay. Und im Vorfeld dieser Trilogverhandlungen gab es ja laute Stimmen aus der europäischen Industrie, von Investoren, von Scale-Ups, die gesagt haben, bitte, bitte macht keine Verbote und keine Hochrisiko-Einstufungen, sondern gebt uns lieber irgendwie so einen Anlass zur Selbstregulierung, weil wir sonst hinter USA, China und so weiter zurückfallen könnten, wenn es zu strenge Regeln gibt. Das ist jetzt aber schon gekommen. Ist das quasi ein Lose für die Startups und VCs, die eigentlich was anderes sich erträumt haben?
Ich glaube, das Stichwort ist erträumt. Und du spielst wahrscheinlich auf dieses Non-Paper an für verpflichtende Selbstregulierung, das in sich ein Paradoxon ist, nämlich verpflichtend selbst regulieren, das ist Let the Fox Design the Hen House, das heißt, diejenigen schreiben sich die Regeln selbst, die betroffen sind. Also und man muss auch dazu sagen, dass dieser Ansatz jetzt auch von der überwiegenden Industrie nicht befürwortet wurde, weil die europäische SME, also Europäische KMU Alliance, hat sich deutlich dagegen ausgesprochen, gegen diesen Ansatz. Warum? Weil es wieder dann Player am Markt geben wird, die sich de facto richten und vertrauenswürdige Player haben mehr Kosten und sind nicht unterscheidbar. Beziehungsweise ist es ja auch kein Gefallen an die Industrie. Warum? Wir reden jetzt sehr viel über den AI Act. Wir haben jetzt das politische Agreement. Der AI Act ist eine Qualitätsregelung für KI. Das, was man parallel mit dem zweiten Auge betrachten muss, ist das Thema KI-Haftung. Ich würde es allen extrem ans Herz legen, weil auch hier laufen die Prozesse weiter und sind eigentlich durch den spannenden Prozess zum AI Act und jetzt durch die Euphorie abgelenkt davon, dass sich auch hier das Thema Softwarehaftung weiter bewegt. Das heißt, es ist im ureigensten Interesse, hier entsprechende Regeln zu schaffen, bei denen man dann als Anbieter sagen kann, ich habe mein Produkt compliant gestaltet, dementsprechend habe ich nach State of Art alles getan und mich soll die Haftung dementsprechend auch nicht so hart treffen, beziehungsweise gibt es dann auch Ideen einer, also quasi von Kategorien zur Beweislastumkehr und so weiter. Das heißt, dieses Nichtregulierungsthema war eigentlich, glaube ich, von der überwiegenden KI-Industrie und den überwiegenden Startups gar nicht gewünscht und hätte, glaube ich, wenig zur Rechtssicherheit und Klarheit am Markt und auch wenig zum Risikomanagement beigetragen aus eben dem Thema Haftungsvermeidung. Und man muss das Ganze auch als verlinkte Brücken ansehen, nämlich der AI Act wird in die neuen Haftungsregelungen hineinspielen und hineinlinken. Und gerade da ist es ein Vorteil, wenn man sagen kann, okay, ich bin AI Act compliant, dementsprechend trifft mich jetzt kein Verschulden, grobe Fahrlässigkeit oder gar irgendwelche Verpflichtungen einer verschuldensunabhängigen Haftung.
Okay, alles klar. Ein Sieg scheint es für jene zu sein, die viel Wert auf Urheberrecht, Copyright legen, weil gerade in diesen Foundation Models, wie du es vorher geschildert hast, soll ja ziemlich genau bekannt gegeben werden müssen, mit welchen Daten, also mit welchem Content, mit welchen Texten, Bildern, Videos und so weiter AI-Modelle trainiert wurden. Siehst du das als Win für das Copyright?
Ich sehe es als ein Win für Transparenz und Fairness. Nämlich transparent darzulegen, was habe ich verwendet. Das Thema Copyright ist, glaube ich, eines, das uns in Zukunft noch sehr, sehr stark beschäftigen wird, wie sich nämlich das Copyright für die digitale Dekade, in der wir de facto leben, gestaltet. Wir haben aktuell das Thema des menschlichen Urhebers, das Schöpferprinzip. Ist natürlich schwierig, hier mit Prompting abzugrenzen, wer ist wirklich der Schöpfer. Das heißt, hier werde ich noch einige Bewegungen sehen. Und einen Sieg auf dem Copyright-Thema würde ich jetzt so früh nicht ausrufen wollen. Warum? Wir wissen es zwar nicht genau und es ist auch in keiner der offiziellen Stellungnahmen explizit erwähnt, aber in einer von diesen Preliminary-Einigungen im Trilog gab es eine Ausnahme für Model Provider, die Transparenz nämlich promoten, nämlich Transparenz ihre Dokumentation zur Verfügung stellen oder einen transparenten Lizenzierungsprozess haben, dass diese die Möglichkeit haben, dadurch aus den Verpflichtungen in der ersten Kategorie, nämlich aus diesen Basic-Verpflichtungen für Standardmodelle, da reden wir nicht von systemischem Risiko, sondern der Kategorie drunter, hinaus zu optieren. Ob das im finalen Text drinnen sein wird, wissen wir nicht. Aber wenn das kommt, dann wäre es wahrscheinlich kein Sieg für die Copyright-Industrie, weil dann müsste es diese verpflichtende Publikation der Trainingsdaten nicht geben. Das heißt, da ist noch nicht aller Tage Abend, beziehungsweise werden wir das genau beobachten, wie sich jetzt der finale Text weiterentwickelt und ob diese Ausnahme sich dann tatsächlich auch im finalen Text findet.
Okay, alles klar. Noch eine Frage zum Thema Open Source. Das ist ja auch ein wichtiger Trend, gerade bei AI. Wie sieht es damit aus? Ist Open Source anders behandelt als proprietäre Modelle wie GPT-4, wie Gemini von Google?
Auch da ist noch nicht aller Tage Abend, weil auch hier diese Ausnahme zu Transparenz und Lizenzierung betrifft auch Open Source. Das heißt, wenn diese Ausnahme dann tatsächlich kommt, ist es ein Gewinn für die Open Source Industrie. Ansonsten würde die Open Source Industrie in genau das gleiche Regime fallen wie alle anderen General Purpose AI Modelle, nämlich Standardverpflichtungen und dann vielleicht welche mit systemischem Risiko. Und auch die Verpflichtungen für Standardmodelle sehe ich jetzt nicht kritisch, weil es sowieso inhärent der Open Source Community ist, das Modell zu dokumentieren, diese Dokumentation zur Verfügung zu stellen für alle, die danach damit arbeiten wollen. Das heißt, im Grunde, glaube ich, ist der AI Act auch sehr vorteilhaft für die Open Source Industrie und umso vorteilhafter, wenn diese Verpflichtung nicht kommt, obwohl ich da nur wenige Punkte sehe, wenn man wirklich den Open-Source-Gedanken lebt, der unumsetzbar oder ein großes Hindernis für die Community sein sollte.
Okay, noch eine letzte Frage. EU im Vergleich mit den USA. In den USA gibt es ja auch eine Executive Order von US-Präsident Biden, was AI angeht. Da gibt es aber irgendwie so eher, sage ich mal, Handlungsempfehlungen und keine expliziten Verbote. In der EU gibt es explizite Verbote, gibt es explizite Hochrisikosysteme. Wie stehen wir da im Vergleich zu den USA da? Da scheint es ja so, dass in den USA einfach viel, viel mehr gehen wird. Das heißt, die Entwicklung von AI wird dort wahrscheinlich viel stärker, viel schneller vorangehen, oder?
Ich glaube, also ich finde super, dass du das ansprichst, weil das Executive Order des Präsidenten Biden, wie du sagst, mehr eine Handlungsempfehlung und adressiert zwei wichtige Punkte, die wir in der EU ergänzend zum AI Act noch als Hausaufgaben haben. Nämlich das eine Thema ist Talente, nämlich Talente zu fördern, Talente zu halten und neue Talente ins Land zu bringen. Das ist eines der expliziten Punkte in der Executive Order von Präsident Biden. Wie bringen wir noch mehr KI-Talent nach Amerika? Sind Maßnahmen drinnen wie natürlich attraktive finanzielle Vergütung und so weiter und so fort. Europa hat gerade das Problem, dass wir extrem gut ausgebildete Forscher, Forscherinnen, KI-Entwickler, Entwicklerinnen haben, aber laut einer neuen Studie, glaube ich, 27% dieses Talents in die USA abwandert und 11% im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes in den USA gar nicht mehr zurückkommen. Das heißt, ein riesiger Braindrain von, wenn ich richtig gerechnet habe, rund 38%. Da ist eine Stellschraube, da müssen wir ansetzen, damit KI in Zukunft in Europa entwickelt wird. Ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt, der auch im Executive Order von Biden adressiert wird und den wir zusätzlich als Hausaufgabe zum AI Act haben, ist Funding. Nämlich, natürlich haben wir großes öffentliches Funding in der Europäischen Union und in Österreich, aber es geht um privates Funding, das hier bei uns noch weit hinter dem zurück ist, was in den USA in KI und insbesondere diese großen KI-Modelle investiert wird. Das heißt, auch da der Aufruf an die Privatinvestoren, mehr an europäische Lösungen zu glauben und mehr in diese Lösungen zu investieren, weil das private Funding ist von 2022 auf 2023 in der EU in europäische Projekte sogar zurückgegangen. Das ist in dem State of AI Report beispielsweise sehr, sehr gut erhoben. Das heißt, das müssen wir zusätzlich flankierend noch zum AI Act machen, um Talente in Europa und gute KI-Produkte in Europa wirklich large scale und erfolgreich entwickeln zu können und Europa zu einem AI-Powerhouse zu machen. Zum letzten Punkt, wird in den USA mehr möglich sein? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Warum? Die Executive Order von Biden adressiert bestimmte Punkte, ist aber, glaube ich, auch in Zusammenschau mit dem AI Bill of Rights zu sehen, der, wenn man es vergleicht, so ziemlich deckungsgleich ist mit dem AI Act, nämlich von den High-Risk- oder sensiblen Use-Case-Areas, die dort definiert werden, und auch von den empfohlenen Maßnahmen. Ist halt eine Guideline, eine Empfehlung, nicht exekutierbar wie der AI Act, aber globale Standards werden sich etablieren, die genau die gleichen Anforderungen oder ziemlich harmonisierte Anforderungen in diesem Dreieck US, UK und Europa wahrscheinlich stellen werden. Und wir werden, glaube ich, auch sehen, dass zum Schluss, wie immer in der Wirtschaft, der Markt entscheidet. Und der Markt, nämlich der europäische, möchte gerne europäische KI-Lösungen. Es ist ein riesiger Bedarf da. Und if you can make it in Europe, you can make it anywhere. Das heißt, ein Produkt hier zu entwickeln, wird so ziemlich exportfähig überall hin sein, weil dann man, glaube ich, so ziemlich alles erfüllt, auch in anderen Jurisdiktionen. Das heißt aus meiner Sicht auch eine Exportchance.
Alles klar. Na gut, also unterm Strich denke ich, ein großer und wichtiger Wurf der EU mit diesem AI-Act, auch wenn noch ziemlich viele Punkte auch offen sind. Da wird es in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren sicher noch die eine oder andere große Diskussion geben. Jeanette, vielen, vielen Dank für das Interview und deine Insights. Immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer bei euch bei Trending Topics in zu Gast zu sein und ich werde euch definitiv über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.